Prediger, Kapitel 4. Wir wollen heute gemeinsam die ersten 8 Verse miteinander betrachten. Prediger, Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Und ich wandte mich und sah alle Bedrückungen, die unter der Sonne geschehen. Und siehe, da waren Tränen der Bedrückten, und sie hatten keinen Tröster. Und von der Hand ihrer Bedrücker ging Gewalttat aus, und sie hatten keinen Tröster. Und ich pries die Toten, die längst gestorben sind, mehr als die Lebenden, die jetzt noch leben. Und glücklicher als beide pries ich den, der noch nicht gewesen ist, der das böse Tun nicht gesehen hat, das unter der Sonne geschieht. Und ich sah alle Mühe und alle Geschicklichkeit bei der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch. Besser eine Hand voll Ruhe, als beide Fäuste voll Mühe und Haschen nach Wind. Und ich wandte mich und sah Eitelkeit unter der Sonne. Da ist ein Einzelner und kein Zweiter bei ihm. Auch hat er weder Sohn noch Bruder und all seine Mühe hat kein Ende. Dennoch werden seine Augen des Reichtums nicht satt. Für wen mühe ich mich doch und lasse meine Seele Mangel leiden am Guten? Auch das ist Eitelkeit und eine üble Beschäftigung. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, der Egoismus ist, glaube ich, eines der größten Übel für die gesamte Menschheit. Die meisten Kriege, die meisten Morde, die meisten Streitigkeiten, die meisten Ehebrüche, die meisten Lügen und andere Boshaftigkeiten unter den Menschen sind auf den Egoismus des Menschen zurückzuführen. Dies erkannte bereits Jakobus, der in seinem Brief an die zerstreuten Christen Folgendes schrieb: Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts, ihr mordet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg. Jakobus Kapitel 4, Vers 1 bis 2. Er schreibt hier an Christen. Das heißt, selbst unter Christen gab es Streit, Krieg, Mord aufgrund von Neid und Egoismus im Herzen. Der Egoismus ist so tief im Menschen verankert, dass er alle unsere Gedanken, Empfindungen und Entscheidungen beeinflusst. Nun, wenn wir über den Egoismus sprechen, dann der Egoismus bezeichnet das Verhalten und das Denken des Menschen, wo das eigene Wohl, die eigenen Interessen und die eigenen Vorteile über das Wohl der anderen gestellt wird. Und manche Menschen gehen dabei sogar über Leichen. Der Egoismus ist es, der den Menschen oft dazu treibt, andere Menschen zu verletzen. Hauptsache, er bekommt das, was er gerade begehrt. Das ist der Egoismus. Und ich denke, genau von dieser egoistischen Einstellung schreibt Salomo in unseren Versen, die wir eben gelesen haben und nun betrachten wollen. Salomo spricht hier von 3 Handlungen des Menschen, die alle auf das Grundübel des Egoismus zurückzuführen sind. In den Versen 1 bis 3 schreibt Salomo von dem gewalttätigen Bedrücker, der andere Menschen bedrückt, damit er Vorteile dadurch empfängt. In den Versen 4 bis 6 schreibt Salomo von dem neidischen Arbeiter, der viel arbeitet, nur um mehr zu besitzen wie andere. Und in den Versen 7 bis 8 schreibt Salomo von einem einsamen Geizhals, der ganz alleine und einsam ist, weil er mit niemandem teilen und sein Reichtum für sich behalten will. In diesen Versen sehen wir die erschütternden Auswirkungen des Egoismus im Leben der Menschen und wie sich dies auch auf das Leben von anderen Menschen auswirkt. Und nun, jeder von uns in diesem Raum, ob Christ oder nicht Christ, hat mit der Sünde des Egoismus zu kämpfen. Jeder von uns in diesem Raum. Und ich wage zu behaupten, dass die meisten Konflikte in deinem Leben, die meisten Herausforderungen in deinem Leben, die meisten Streitigkeiten in deinem Leben auf den Egoismus zurückzuführen sind. Weil du nicht bekommst, was du jetzt willst, wirst du laut. Weil deine Kinder jetzt nicht gemacht haben, was du von ihnen gefordert hast, wirst du laut. Weil deine Frau oder dein Mann etwas getan hat, was dir nicht gepasst hat, wirst du laut. Du, ich. Es geht immer um mich. Der Egoismus ist das Grundübel von all den Problemen des Menschen. Auch in der Gemeinde. Geschwister, wir sind Christen und wir lieben uns. Aber selbst die Streitigkeiten und Konflikte innerhalb des Leibes Christi sind auf den Egoismus von Christen zurückzuführen. Und deswegen müssen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und deswegen wollen wir diese drei Dinge heute betrachten, um zu sehen, was passiert eigentlich, wenn wir egoistisch sind? Was für einen Schaden richten wir an, wenn wir egoistisch sind? Und was können wir tun, um diese Sünde aus unserem Leben zu entfernen? Und aus diesem Grund möchten wir diesen Text nun betrachten, indem wir auf die folgenden drei Auswirkungen, die ich schon genannt habe, des Egoismus eingehen. Also erstens Bedrückung. Hier wird uns der gewalttätige Bedränger vorgestellt. Dann zweitens Eifersucht. Hier wird uns der neidische Arbeiter vorgestellt. Und dann drittens Habgier. Hier wird uns der einsame Geizhals vorgestellt. Also wir werden hier drei Personen kennenlernen. Und ich denke, dass der ein oder andere sich in einer dieser Personen wiederfinden wird. Lass uns also zum ersten Punkt, zur ersten Auswirkung des Egoismus kommen. Bedrückung, der gewalttätige Bedränger. Salomo beginnt diesen ersten Punkt näher auszuführen, indem er sagt, und ich wandte mich um und sah alle Bedrückungen, die unter der Sonne geschehen. In der letzten Predigt vor zwei Wochen zu Buch Prediger, da haben wir uns mit dem Thema der Ungerechtigkeit auseinandergesetzt. Und Salomo hat beschrieben, wie er an die Stätte des Rechts geschaut hat, also in das Gerichtswesen, in das Staatswesen, dort, wo eigentlich Gerechtigkeit herrschen sollte. Und an diesem Ort, wo eigentlich Gerechtigkeit herrschen sollte, dort hat Salomo Ungerechtigkeit gesehen. Er erkannte und er beklagte, dass dort, wo eigentlich Gerechtigkeit herrschen sollte, Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit existiert. Und die Auswirkung dieser Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit vom Staat und vom Gerichtswesen ist Bedrückung der Armen, Bedrückung der Schwachen, Bedrückung derer, die nicht so hoch und nicht in den Positionen sind, wie die, die größer sind als sie. Und somit fährt Salomo in unserem Abschnitt in gewisser Weise fort, das Thema der Ungerechtigkeit zu behandeln, indem er jetzt die Auswirkungen dieser Ungerechtigkeit behandelt. Wenn jemand bedrückt wird, das Wort Bedrückung, das Salomo hier verwendet, dann geht es darum, dass Menschen in ihrer Freiheit, in ihrer Würde und in ihren Rechten so eingeschränkt werden, dass sie dadurch physisch und seelisch leiden. Also wenn du in deinen Rechten, in deiner Würde und in deiner Freiheit von einer Person, die über dir steht, bedrückt wirst, sodass du physisch und seelisch leidest, dann ist es Bedrückung. Salomo hat also nicht nur die Ungerechtigkeit im Gericht beobachtet, er hat auch beobachtet, wie die Menschen, die aufgrund dieser Ungerechtigkeit bedrückt werden, gelitten haben, physisch und seelisch. Und wiederum betont Salomo, dass diese Bedrückung unter der Sonne geschieht. Also auf dieser sündigen, auf dieser gefallenen, auf dieser verfluchten Welt. Wenn wir unsere Augen öffnen, dann sehen auch wir unter der Sonne auf allerlei Bedrückung. Wir sehen allerlei Bedrückung. Wir sehen, wenn wir auf diese Erde schauen, unzählige Menschen, die von Personen, die über ihnen stehen, in ihren Rechten und in ihrer Würde bedrückt werden, auf dass sie physisch und seelisch leiden. Wenn wir sehen, wie Klassenkameraden oder Arbeitskollegen von Mitschülern oder Kollegen ausgegrenzt und gemobbt werden, dann sehen wir Bedrückung unter der Sonne. Wenn wir sehen, wie ein Nachbar den anderen anzeigt, weil ihm die Hecke seines Nachbars zu hoch ist, dann sehen wir Bedrückung unter der Sonne. Wenn wir sehen, wie ein mächtiges Land einem anderen Land Sanktionen aufsetzt, dann sehen wir Bedrückung unter der Sonne. Wenn wir sehen, wie Männer ihre Frauen unterdrücken oder Eltern ihre Kinder bedrücken, dann sehen wir Bedrückung unter der Sonne. Wenn wir sehen, wie große Kinder kleineren Kindern Spielsachen wegnehmen, dort hinten zum Beispiel, dann sehen wir Bedrückung unter der Sonne, bei kleinen Kindern. Wenn wir sehen, wie Christen verfolgt werden und in anderen Ländern, aus anderen Ländern vertrieben und getötet werden, dann sehen wir Bedrückung unter der Sonne. Ja. Selbst wenn wir sehen, wie Pastoren in der Gemeinde und unter den Schafen, denen Gott sie anvertraut hat, geistlichen Missbrauch betreiben, dann sehen wir Bedrückung unter der Sonne, sogar in der Gemeinde. Sehen wir, wenn Salomo hier sagt, er sah alle Bedrückung unter der Sonne, dann meinte er damit alle Bereiche unter der Sonne auf dieser Erde. In allen Lebensbereichen gibt es Bedrückung. Vielleicht erlebst du gerade persönlich in deinem Leben eine gewisse Bedrückung von Menschen in deinem Leben. Die Starken suchen genau darin ihren Vorteil, indem sie ihre Macht und indem sie ihre Autorität ausnutzen, um die Schwächeren zu erpressen, zu bedrücken und zu bekämpfen, damit sie einen Vorteil davon herausziehen können. Und wisst ihr, was das Schreckliche an dieser Bedrückung ist? Diejenigen, die bedrückt werden, erfahren keine Hilfe. Zumindest sehr selten. Das ist, was Salomo erlebte. Denn Salomo beschreibt anschließend, wie es denen geht, die bedrückt werden. Und siehe, da waren Tränen der Bedrückten und sie hatten keinen Tröster. Und von der Hand ihrer Bedrücker ging Gewalttat aus und sie hatten keinen Tröster. Ähnlich wie bereits in Kapitel 3, Vers 16, wiederholt Salomo hier eine Tatsache zweimal. Das ist ein hebräisches Stilmittel, um diese Wahrheit nochmal tiefer in unsere Herzen reinzudrücken. In gewisser Weise würde er sagen, diejenigen, die bedrückt werden, weinen, sie schreien, sie klagen, doch da ist niemand, der sie hört und niemand, der sie tröstet. Niemand, der ihre Tränen abwischt, niemand, der sie in den Arm nimmt, niemand, der für sie da ist. Nun, wenn man sieht und wenn man beobachtet, wie andere bedrückt werden, wenn andere schlecht und ungerecht behandelt werden, dann verschließt man gut und gerne seine Augen, nicht wahr? Weil man will ja nicht in die Sache mit hineingezogen werden. Man will ja auch nicht bedrückt werden. Man will mit der Sache nichts zu tun haben. Die Sache geht mich ja nichts an. Und so stehen die Bedrückten nicht selten alleine da, ganz alleine mit ihrer Bedrückung, ganz alleine mit ihren Sorgen, ganz alleine mit ihren physischen und seelischen Leiden, ganz alleine mit ihren Tränen und da ist niemand, der sie tröstet. Genauso fühlte sich unser Herr Jesus. Unser Herr Jesus Christus, als er auf dieser Erde wandelte, wurde er von den Mächtigen seines Volkes bedrückt. Er wurde bedrückt. Und im Psalm 69, die Verse 20 bis 21, schreibt David prophetisch über die Leiden des Messias. Und dort heißt es, du kennst meinen Hohn und meine Schmach und meine Schande. Vor dir sind alle meine Bedränger. Der Hohn hat mein Herz gebrochen und ich bin ganz elend. Und ich habe auf Mitleid gewartet und da war keins. Und auf Tröster und ich habe keine gefunden. Unser Herr Jesus Christus, er wurde bedrückt. Er kam, um die Bedrückten zu trösten. Er kam, um die Weinenden zu trösten und die Tränen abzuwischen. Er kam, um die Kranken zu heilen. Er kam zu denen, die keinen Tröster hatten. Er kam zu denen, die allein und einsam waren. Und am Ende war er derjenige, der alleine und einsam bedrückt wurde. Und keiner war da, der ihm geholfen hat. Er hing alleine und einsam am Kreuz von Golgatha. Sogar sein eigener Vater hat sein Angesicht von ihm abgewendet und seinen Zorn über ihn ergossen, wegen deiner und meiner Sünde. Christus hat erlebt, was Salomo hier beschreibt. Kennst du das, dass du manchmal bedrückt wirst, dass du manchmal in Situationen bist, wo du leidest, aber da ist niemand, der zu dir kommt, niemand, der dich in den Arm nimmt, niemand, der dich tröstet. Manchmal kann es aber auch so sein, dass wir leiden und bedrückt werden, aber wir wollen gar nicht, dass wir getröstet werden. Nun, für Salomo war diese Bedrückung, die er hier beschreibt, so schockierend und so erschütternd, dass er in Vers 2 sagen muss, und ich pries die Toten, die längst gestorben sind, mehr als die Lebenden, die jetzt noch leben. Nun, man kann diesen Vers auf der einen Seite so verstehen, dass er sich hier auf die Bedrücker bezieht, also diejenigen, die in ihren Lebzeiten andere bedrückt haben, sind jetzt tot. Ich preise sie, dass sie nicht mehr auf dieser Erde sind und andere Menschen bedrücken. Aber vielmehr wahrscheinlich meint Salomo hier die Menschen, die zu ihren Lebzeiten bedrückt wurden. Er preist sie, dass sie jetzt nicht mehr sind und dieses Leid und diese Bedrückung auf dieser Erde nicht mehr an ihrem Leib und an ihrer Seele erleben müssen. Und diesen Gedanken vertieft Salomo in Vers 3 und sagt: Und glücklicher als beide pries ich den, der noch nicht gewesen ist, der das böse Tun nicht gesehen hat, das unter der Sonne geschieht. Hier können wir das sensible und das empfindsame Gemüt von Salomo erkennen, der so empört, der so schockiert und so fassungslos über die Boshaftigkeit der Menschen war, dass er es besser finden würde, niemals geboren worden zu sein. Geschwister, wenn wir uns mal hinsetzen, mal ganz in Ruhe, all die Medien abschalten und uns Gedanken machen über die Boshaftigkeit da draußen, dann werden wir fassungslos, wir werden sprachlos. Und vielleicht kommen wir zu derselben Schlussfolgerung wie Salomo: Es wäre besser, niemals geboren worden zu sein. Ähnliches empfand auch Hiob. Als Hiob gelitten hat, aufgrund seiner Krankheit, er wurde bedrückt, nicht in erster Linie von Menschen, er wurde bedrückt von dem Satan und von Krankheit. Und was sagte er in seiner Not, in seiner Bedrückung? Es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Kind ist empfangen. Jener Tag sei Finsternis. Nicht frage Gott nach ihm droben und nicht erglänze über ihn das Licht. Finsternis und Todesschatten mögen ihn einlösen, Gewölk sich über ihn lagern, Tagesfinsternis ihn schrecken. Hiob, Kapitel 3, die Verse 3 bis 5. Hiob hat sich in seiner Bedrängnis gewünscht, niemals geboren worden zu sein. Ähnliches erlebte auch Jeremia, dieser große Prophet, der von Gott den Auftrag bekommen hat, Buße und Umkehr dem Volk Israel zu predigen, in dem Bewusstsein, sie werden nicht umkehren. Herzlichen Glückwunsch. Und er wurde bedrängt von den Menschen. Und er wurde ins Gefängnis geworfen von den Menschen. Und was sagte Jeremia? Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen und dass meine Tage in Schande vergingen? Jeremia 20, Vers 18. Wieso bin ich geboren worden? Bin ich tatsächlich geboren worden, um bedrückt zu werden, um Leid und Elend zu sehen? Ist das der Sinn meines Lebens? Ich wäre niemals geboren worden am besten. Geschwister, das ist das Empfinden von jemandem, der die Folgen und Konsequenzen der Sünde tief spürt und empfindet. Das ist das Empfinden von jemand, der Hebel kennt. Erinnert ihr euch an das Wort Hebel? Nichtigkeit, Sinnlosigkeit? Das ist, was Salomo hier empfindet, als er die Bedrückung auf dieser Erde sieht. Ist die Bedrückung, die du siehst oder vielleicht sogar empfindest, so stark, dass du dir auch manchmal wünschst, am liebsten eigentlich gar nicht geboren worden zu sein, gar nicht zu existieren? Dann spürst auch du die Folgen der Sünde. Nun, woher kommt denn diese Bedrückung? Ich habe es schon gesagt. Hohe, mächtige und einflussreiche Personen bedrücken die Schwächeren, um ihre Macht zu demonstrieren und ihre eigenen Vorteile auszuschöpfen. Also, diese Bedrückung geschieht aufgrund von Egoismus. Ich will was empfangen, ich will mich präsentieren, ich will meine Macht ausüben, deswegen drücke ich dich nieder und zerstampfe dich im Staub des Bodens. Stärkere, überlegenere und klügere Menschen bedrücken schwächere, unterlegenere und minderwertigere Menschen, um ihre Macht zu demonstrieren. Die Schwarzen wurden von den Weißen unterdrückt und als Sklaven benutzt, damit die Weißen ihre Vorteile dadurch herausziehen können. Jede Diktatur und jede tyrannische Herrschaft, wo ein Volk bedrückt wird, geschieht aus egoistischer Motivation. Die Indianer in Amerika wurden von den Amerikanern unterdrückt, damit die Amerikaner ihren Vorteil daraus ziehen können und das Land bebauen können. Mächtige unterdrücken Schwächere, um ihren Vorteil, ihre egoistischen Sünden auszuleben. Und so möchte ich diesen ersten Punkt über die Bedrückung, über den gewalttätigen Bedrücker schließen, indem ich drei kurze Anwendungen bringe. Was lernen wir hieraus? Das Erste, was du und ich als Christen lernen müssen: habe Mitgefühl mit und helfe denen, die bedrückt werden. Wenn wir sehen, wie Menschen bedrückt werden, als Christen, dann sollten wir Christus ähnlich reagieren und Mitgefühl haben und mitweinen. Wenn du siehst, wie ein Klassenkamerad gemobbt wird, schau nicht einfach weg, sondern stell dich zu ihm. Wenn du siehst, wie ein Arbeitskollege bedrückt wird, dann stell dich zu ihm und sei ihm ein Tröster. Wenn du siehst, wie Geschwister in der Gemeinde aufgrund ihrer Last bedrückt werden, dann komm zu ihnen und tröste sie. Lasst uns nicht so sein, wie Salomo hier beschreibt, was er beobachtet hat. Dass die Bedrücker um uns herum niemanden haben, der sie tröstet. Lasst uns Tröster sein von Menschen, die leiden und weinen. Es heißt in Sprüche 28, Vers 27, wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Wer aber seine Augen verhüllt, wird mit Flüchen überhäuft werden. Das ist ein Prinzip, das hier anzuwenden ist. Wenn wir Arme sehen, wenn wir Bedrückte sehen und unsere Augen verschließen, dann wird es uns auch nicht gut gehen. Also lasst uns von hier lernen, wirklich Mitgefühl zu haben, tiefe Trauer zu haben, wenn wir sehen, dass jemand leidet. Das Zweite, was wir hier lernen wollen, ist, achte du darauf, niemanden zu bedrücken. Jeder von uns steht in der Gefahr, andere zu bedrücken. Viele von uns sind verheiratet. Als Männer stehen wir in der Gefahr, unsere Frauen zu bedrücken. Manchmal auch umgekehrt. Wenn wir Kinder haben, stehen wir in der Gefahr, unsere Kinder zu bedrücken, sie zu manipulieren. Als Pastoren, die Pastoren stehen in der Gefahr, ihre Schafe zu bedrücken. Wenn du auf der Arbeit Autorität hast, stehst du in der Gefahr, deine Mitarbeiter oder Kollegen zu bedrücken. Jeder von uns, auch unsere Nachbarn, jeder von uns steht in der Gefahr, andere zu bedrücken, unsere Gewalt und Macht auszunutzen und andere zu bedrücken, sie zu manipulieren, sie zu beschimpfen, Druck auszuüben, auf dass sie leiden, physisch und seelisch. Das ist eine große Sünde, die aus dem Egoismus hervorkommt, und wir sollten diese Sünde töten und nicht höher über uns denken, als sich gebührt, sondern wir sollten uns demütigen und den anderen höher achten als uns selbst. Achte deine Frau höher als dich selbst. Achte deinen Mann höher als dich selbst. Achte deine Kinder höher als dich selbst. Achte deine Geschwister höher als dich selbst. Achte den anderen höher als dich selbst und gib Acht, dass du niemals jemanden bedrückst. Und eine dritte Sache, die wir hier lernen wollen, für diejenigen, die bedrückt werden aktuell. Vertraue dich Christus an, wenn du bedrückt wirst. Vertraue dich Christus an. Jesus Christus spricht diese wunderbare Einladung aus. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Matthäus 11, Vers 28. Die ihr mühselig und beladen seid, die ihr bedrückt seid, kommt zu mir. Ich wurde bedrückt. Ich habe erlebt, was du erlebst. Nein, ich habe mehr erlebt, als du erlebst. Komm zu mir und ich werde dir Ruhe, ich werde dir Trost, ich werde dir Geborgenheit, ich werde dir Sicherheit geben in einer Art und Weise, wie du es nirgendwo anders findest. Komm zu mir. Ich werde deine Tränen abwischen. Ich werde dein Tröster sein. Ich werde Mitgefühl mit dir haben. Ich werde dich verstehen. Komm zu mir, sagt Jesus, wenn du bedrückt wirst. Das ist also der erste Punkt, die erste Auswirkung des Egoismus, der gewalttätige Bedrücker. Aber Salomo geht weiter in unserem Text auf eine zweite Sache ein, auf eine zweite Auswirkung des Egoismus, und zwar auf Eifersucht. Und hier wird uns der neidische Arbeiter vorgestellt. In den Versen 4 bis 6. Hier heißt es, und ich sah alle Mühe und alle Geschicklichkeit bei der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist, auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Also in diesen Versen greift Salomo erneut das Thema der Arbeit auf, zu dem er bereits einiges gesagt hat. Aber in den vorherigen Abschnitten, als Salomo über das Thema der Arbeit gesprochen hat, da ist er darauf eingegangen, wie sinnlos es ist, hart zu arbeiten. Wieso? Weil du nichts von dem, was du dir hart erarbeitest, mitnehmen kannst. Es zerrinnt dir wie Wasser. Arbeiten ist also Eitelkeit, Hebel, sinnlos. Aber jetzt in unserem Abschnitt geht Salomo nicht mehr darauf ein, dass das Arbeiten sinnlos ist. Nein, in unserem Abschnitt geht Salomo auf die Motivation ein, wieso viele Menschen hart arbeiten. Habt ihr gehört? Er sagt im Vers 4, und ich sah alle Mühe und alle Geschicklichkeit bei der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Eifersucht, Neid. Wisst ihr, Salomo war ein Denker, offensichtlich. Ich denke, er sann viel nach auf seinem Sessel. Hat man da damals einen Sessel, ich weiß nicht, auf seinem Thron vielleicht. Er hat viel nachgedacht. Und er hat beobachtet, wie Menschen gebuckelt haben, gearbeitet haben, sich tot gearbeitet haben, geackert haben. Er selber hat geackert, wie verrückt. Und er saß nicht nur dran und hat sich Gedanken gemacht, okay, das ist ja alles sinnlos, wenn wir sterben, sondern er hat auch beobachtet, wieso arbeitet er jetzt eigentlich so verrückt. Die letzten Monate war er eigentlich ganz entspannt und auf einmal ackert er wie verrückt. Was ist los mit dem? Und er hat sich Gedanken gemacht, er hat die Dinge beobachtet und er kam zu dem Schluss, dass die Menschen hart arbeiten aufgrund von Eifersucht. Sie leben und sie arbeiten und dann sehen sie beim Haus des Nachbarn irgendetwas, was sie auch gerne hätten und sie sind neidisch auf ihren Nachbar. Und deswegen gehen sie auf die Arbeit und arbeiten mehr, damit sie das bekommen, was der Nachbar hat, oder vielleicht sogar mehr. Und dann sehen sie, was der andere Nachbar hat, und das wollen sie auch. Und dann machen sie weitere Überstunden, um das zu bekommen, was der Nachbar hat. Also die Arbeit, diese harte Arbeit von den Leuten, ist nichts als Eifersucht. Als Eifersucht des einen gegen den anderen. Der Gedanke hinter dem Begriff Eifersucht oder Neid ist die Unzufriedenheit darüber, dass man etwas nicht hat, was ein anderer hat. Und genau diese Sünde, die auch wiederum aus dem Egoismus entspringt, dieser Neid, diese Eifersucht, davor warnt Gott uns, indem er sagt, in den 10 Geboten, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch seinen Rind, noch seinen Esel, noch alles, was dein Nächster hat. 2. Mose 20, Vers 17. Mit anderen Worten, du sollst nicht eifersüchtig und neidisch auf das schauen, was andere haben um dich herum. Doch genau diese sündhafte Haltung ist die Motivation für viele Menschen, hart zu arbeiten. Du siehst deinen Nachbar und wie er ein größeres und teureres Auto hat wie du. Deshalb machst du dann Überstunden, arbeitest vielleicht so am Feiertag oder am Sonntag, um dir ein größeres Auto leisten zu können. Du hättest auch gerne so ein großes Haus wie dein Nachbar. Also gehst du Überstunden machen und deine Familie muss auf dich verzichten. Hauptsache, du kannst so viel Geld anhäufen, dass du dir ein größeres Kredit leisten kannst. Du würdest auch gerne so oft in den Urlaub gehen wie deine Kollegen, ja, so schöne Urlaube machen wie deine Kollegen, deswegen arbeitest du am Feiertag und am Sonntag, damit du dir 3 Urlaube im Jahr leisten kannst. Du willst ein besseres Handy wie dein Freund, du willst schönere Kleider, du hast Angst davor, ausgegrenzt zu werden und schlecht dazustehen, du willst all diese Dinge, um besser vor den Menschen dazustehen. Und dafür nimmst du in Kauf, vielleicht sogar einen Nebenjob anzufangen, neben deinem 100% Anstellung, um noch ein bisschen Geld anzuschaffen. Siehst du, all diese Dinge sind purer Egoismus. Und selbst unter Christen, liebe Geschwister, hört man immer wieder, ja, wir können uns dies und jenes nicht mehr leisten, deswegen geht meine Frau jetzt auch wieder arbeiten. Oder deswegen habe ich einen Nebenjob angefangen. Stopp mal. Solange du alles hast zum Leben, dann sei zufrieden damit. Aber weil du dir dies und jenes leisten willst, weil die anderen sich dies und jenes leisten können, gehst du jetzt doppelt so viel arbeiten und schickst noch deine Frau zum Arbeiten. Das ist Eifersucht im Herzen des Menschen. Eifersucht ist wirklich ein verzehrendes Geschwür, eine Krankheit, die dich zerfrisst und die dich töten wird. So heißt es in Sprüche 14, Vers 30, ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes, aber Eifersucht ist Fäulnis der Gebeine. Und hierbei bezieht man diese Eifersucht nicht nur darauf, dass ein Mann eifersüchtig ist auf seine Frau, sondern generell. Eifersucht ist Fäulnis der Gebeine. Wenn du die ganze Zeit neidisch bist, wenn du die ganze Zeit auf andere schaust und neidisch bist auf das, was sie haben, dann wirst du innerlich zerfressen werden. Du wirst sterben, du wirst faul werden. Nun, liebe Geschwister, wir haben gerade generell auf die Arbeit geschaut, aber erschreckenderweise werden auch wir Christen oft in Bezug auf geistliche Dinge und auf Dienste im Reich Gottes auch aufgrund von Eifersucht angetrieben, dem Herrn zu dienen. Wir sehen andere Brüder, andere Schwestern in der Gemeinde, wie sie gelingen haben in ihrem Dienst, wie Gott sie begabt hat, wie Gott sie gebraucht, wie sie sich in das Reich Gottes investieren. Und dann sind wir neidisch auf sie und hätten auch gerne das, was sie haben und fangen auch an, uns zu investieren im Reich Gottes. Geschwister, versteht mich nicht falsch, es ist gut, wenn man Vorbilder in der Gemeinde hat und wenn man ihnen nachahmen will. Aber wir müssen auf unser Herz aufpassen. Und manchmal ist die Motivation unseres Herzens nicht, ich will mich für Christus hingeben, sondern ich sehe, was er tut und ich will auch so sein wie er und ich will vielleicht sogar mehr machen wie er. Und dann gibt man sich sogar im Reich Gottes hin aufgrund von Eifersucht. Sehen wir, wie trügerisch unser Herz ist? Dass wir dann sogar teilweise innerhalb der Gemeinde sogar Geschwister übervorteilen aufgrund von Neid und aufgrund von Eifersucht. Haben wir hier nicht einige Beispiele in der Schrift? Josef als Beispiel war angesehener als seine Brüder, weshalb sie ihn aus Neid nach Ägypten verkauften. Nachzulesen Apostelgeschichte 7, Vers 9. Jesus war angesehener und beliebter bei dem Volk, weshalb die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn aus Neid überliefert haben. Markus 10, Vers 15. Paulus, sein Einfluss war so groß, dass andere neidisch auf ihn geworden sind und aus unlauteren Motiven das Evangelium gepredigt haben. Philipper 1, 15 bis 17. Geschwister, da haben Leute Christus gepredigt, aber aus unlauteren Motiven. Und so stehen auch wir als Christen innerhalb der Gemeinde in dieser Gefahr des Neides, der Eifersucht des einen gegen den anderen und dass sie sogar innerhalb der Gemeinde aufgrund von diesem Neid Kämpfe haben. Somit können wir diese Aussage von Salomo, die er auf die Arbeiter bezieht, generell auf alle Arbeit beziehen, auch auf geistliche Arbeit. Nun könnte man dann aber auch zu der Schlussfolgerung kommen und sagen, okay, wenn es so ist, dann will ich gar nicht arbeiten. Gar nicht neidisch sein auf die Leute, dann bin ich einfach zufrieden. Dann lege ich meine Hände in den Schoß und drehe Däumchen. Salomo in seiner Weisheit geht diesem Gedanken entgegen und sagt weiter in unserem Text in Vers 5, der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch. Nun, dieses Bild des Händefaltens beschreibt Faulheit. Es beschreibt jemand, der nicht arbeitet und nicht arbeiten will. Und diese faule, diese arbeitslose Haltung führt dazu, dass solche faulen Menschen letztendlich ihr eigenes Fleisch verzehren, wie es Salomo hier sagt. Das heißt, sie werden Kannibalen von sich selbst. Mit anderen Worten, Menschen, die nicht arbeiten, müssen von ihrem Ersparten leben, so lange, bis sie alles von ihrem Ersparten verzehrt haben. Und dann müssen sie sich selbst verzehren. Das ist die Folge der Faulheit. Und die Bibel verurteilt solch eine Haltung der Faulheit und diese Haltung auf Arbeit zu verzichten. Paulus ermahnt zum Beispiel die Thessalonicher, welche genau diese Haltung eingenommen haben, faul zu sein. Vielleicht dachten sie sich, ja, Jesus kommt bald, wir machen nichts mehr. Wer weiß, was ihre Motivation war. Jedenfalls sagt Paulus zu ihnen, denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dieses, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Wenn du faul bist, dann sollst du auch nicht essen. Das ist die Folge davon. Das ist also ein biblisches Prinzip. Jeder, der faul ist und nicht arbeiten will, wird früher oder später nichts mehr zu essen haben und sein eigenes Fleisch verzehren. Nun bedauerlicherweise, Geschwister, leben wir hier in diesem Land, in einem Sozialwesen, wo genau diese sündhafte Haltung sogar gefördert wird. Der Staat fördert die Faulheit, die Sünde der Faulheit in der Bevölkerung. Der Staat sagt, falte ruhig deine Hände, du musst nicht arbeiten gehen, du kannst ruhig faul sein. Und weißt du was? Du musst nicht mal dein eigenes Fleisch essen. Wir versorgen dich mit Essen, sodass du dein sündhaftes Faulsein genießen kannst, denn wir verteilen großzügig das Bürgergeld für genau diese Menschen, die ihre Hände falten und nicht arbeiten wollen. Das ist, was unser Staat sagt. Sei faul, wir bezahlen dich dafür. Du musst nicht dein Fleisch fressen. Unser Staat fördert die Sünde in diesem Land, in so vielen Bereichen. Obwohl die Schrift sagt, bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlaf aufstehen? Ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig Hände falten, um auszuruhen? Und deine Armut wird kommen, wie ein Draufgänger und deine Not wie ein gewappneter Mann. Sprüche 6, 9 bis 11. Oder an einer anderen Stelle, Faulheit versenkt den tiefen Schlaf und eine lässige Seele wird hungern. Sprüche 19, Vers 15. Faulheit ist eine große und üble Sünde. Salomo zeigt uns also nicht nur auf, was die Motivation bei vielen Menschen ist, zu arbeiten, die Eifersucht. Er zeigt uns auch auf, dass es ebenso schlecht ist, faul zu sein und nicht zu arbeiten. Aber was sollen wir dann tun? Darauf gibt Salomo abschließend die Antwort in Vers 6. Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und Haschen nach Wind. Salomo stellt hier also einen gesunden Mittelweg vor. Er sagt, arbeite dich nicht zu Tode, um mehr zu besitzen als dein Nachbar. Sei gleichzeitig aber auch nicht faul, damit du nicht verhungerst. Achte vielmehr darauf, dass du fleißig arbeitest, aber gönn dir auch Zeiten der Ruhe und genieße das Gute im Leben. Das ist ein gesunder Mittelweg. Fleißig zu sein, aber nicht verrückt zu arbeiten. Nicht faul zu sein, Zeiten der Ruhe zu haben und das Gute zu genießen. Nun, auch hier ist alles der Egoismus das Grundübel. Neidisch zu arbeiten kommt aus dem Egoismus. Faul zu sein kommt aus dem Egoismus. Okay, dann mache ich halt eben, ich mache eben nichts. Was können wir gegen dieses Grundübel des Egoismus auch in Bezug auf die Arbeit tun? Ich denke zwei Dinge. Das erste ist, arbeite nicht für dich, sondern für Christus. Das sollte unsere Motivation sein. Wir sollten nicht von der Motivation getrieben sein, mehr zu arbeiten, um mehr zu haben als andere. Und lasst mich so weit gehen, wir sollten auch nicht von der Motivation getrieben werden, liebe Männer, zu denken, ich muss halt Brot auf den Tisch meiner Familie bringen, deswegen gehe ich arbeiten. Auch das ist eine falsche Motivation. Weshalb sollten wir arbeiten? Wir sollten arbeiten für Christus. Das ist, was wir heute gelesen haben in Kolosser, und ich lese es nochmal vor, Kapitel 3, 23 bis 24. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Und hier bezieht er sich nicht auf geistliche Dienste, sondern auf die Arbeit. Ihr dient durch eure Arbeit Christus. Geh auf die Arbeit, arbeite fleißig, nicht für dich, nicht damit du Brot auf dem Tisch hast, sondern weil Gott es geboten hat und tu es für Christus. Und wenn diese Motivation da ist in deinem Leben, dann wird er dir alles andere geben. Dann wird er dir ein wunderbares Haus geben und eine Wohnung, genug zum Leben. Dann wird er dir genug Essen geben, dann wird er dir genug Kleidung geben, dann wird er dir genug Geld geben, um dich auch immer wieder auszuruhen, in den Urlaub zu gehen. Er wird dir alles geben, was du brauchst, wenn deine Motivation richtig ist. Aber wenn du aus Eifersucht arbeitest und dir Geld über Geld über Geld anhäufst, dann wird das Geld genauso schnell verrinnen, wie es zu dir gekommen ist. Er wird keinen Segen drauflegen. Und eine zweite Sache, die wir hier lernen können, oder wie wir damit umgehen sollen mit Arbeit, sei zufrieden mit dem, was du hast. Paulus unterweist Timotheus, wie Timotheus mit den Reichen in der Gemeinde umgehen soll. Und er sagt, wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die die Menschen versenken in Verderben und Untergang. 1. Timotheus 6, 8 bis 9. Also wenn du Kleidung und Nahrung hast, dann sei zufrieden. Wann hast du das letzte Mal gedankt? Wann hast du Gott das letzte Mal ganz bewusst gedankt, dass du bei diesem kalten Wetter in einem warmen Haus sein kannst, dass du dich warm anziehen kannst, dass du trinken und essen hast, dass du nicht weißt, was es heißt zu hungern? Wann hast du ihn das letzte Mal dafür gedankt? Es ist seine Gnade. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Und wenn du nach mehr strebst, die Geldliebe ist die Wurzel allen Bösen. Du wirst fallen und du wirst zerschmettert werden, wenn in dir Geldliebe vorhanden ist. Also tu Buße darüber und bekenne es vor Gott und reinige dich davon und sei zufrieden mit dem, was er dir gegeben hat. Wir konnten also den gewalttätigen Bedrücker kennenlernen und wir konnten den eifersüchtigen Arbeiter kennenlernen. Aber Salomo stellt uns noch eine dritte Person vor, auf die wir nun eingehen wollen, und zwar Habgier, der einsame Geizhals. Der einsame Geizhals. Die Verse 7 bis 9. In diesen Versen behandelt Salomo weiterhin das Thema der Arbeit, aber er betrachtet dieses nun aus einer weiteren Perspektive. Dieses Mal geht es ihm nicht darum, was die Motivation für viele Menschen ist, zu arbeiten. Nun geht es Salomo darum, aufzuzeigen, dass es unter diesen vielen fleißigen Arbeitern so extreme Arbeiter gibt, dass sie ganz einsam und alleine sind. Niemanden haben. Solche Menschen nennt man in unseren Tagen auch Workaholics. Sie haben keine Ehefrau. Sie haben keine Kinder. Wieso? Weil sie mit der Arbeit verheiratet sind. Die Arbeit ist sein Götze. Für diesen Götzen gibt der Mensch alles auf. Für diesen Götzen bezahlt er große Opfer. Für diesen Götzen gibt er sein Leben ganz hin. Schaut, was Salomo in Vers 8 weiter unter der Sonne beobachtet hat. Da ist ein Einzelner und kein zweiter bei ihm. Auch hat er weder Sohn noch Bruder und all seine Mühe hat kein Ende. Salomo spricht hier von einem Einzelnen und von niemandem, der bei ihm ist. Also von jemand, der einsam und alleine ist. Jemand, der keine Frau hat, weil er rund um die Uhr arbeitet und keine Minute am Tag frei hat. Vielleicht hatte diese Person bisher keine Zeit und keine Lust gehabt zu heiraten, weil er zu viel zu tun hatte. Vielleicht aber hat er irgendwann mal zwischendrin Zeit gefunden, für einen Samstag zu heiraten. Aber der hat weiter so hart gebuckelt, dass seine Frau gar nichts von ihm hatte und sich von ihm scheiden lassen hat. Und sie haben nicht mal ein Kind bekommen zusammen. Da ist ein Einzelner, der buckelt so viel, dass niemand da ist in seinem Leben. Er hat keine Söhne. Keine Söhne, an die er sein Vermögen vererben kann. Da ist niemand in seinem Leben, wo er das, was er so hart erarbeitet, abgeben kann. Und er will es auch gar nicht. Er hat nicht mal einen Bruder, sagt Salomo. Vielleicht hat er gar keinen leiblichen Bruder, aber vielleicht hat er einen leiblichen Bruder, aber er geht so egoistisch in seinem Leben um und arbeitet so viel, dass er den Kontakt zu allen Menschen abgebrochen hat, die er lieb hatte. Hauptsache, um alles für sich zu behalten. Da ist ein einsamer Geizhals, kein Mensch in seinem Leben. Kurz gesagt, so ein Mensch hat alles und jeden in seinem Leben um sich herum vergessen und von sich gestoßen, weil er nur seine Arbeit und das Geld, das er dadurch verdient, im Blick hat. Kennst du solche Menschen? So ein Mensch hat nicht Gott als Gott in seinem Leben, sondern so ein Mensch hat das Geld als Gott in seinem Leben. Anders ausgedrückt, so ein Mensch ist ein Sklave. Ein Sklave des Mammon. Ein Sklave des Geldes. Und genau davor warnt uns unser Herr Jesus, indem er sagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, Matthäus 6, Vers 24. Und genau das beschreibt Salomo hier. Da ist dieser einsame Geizhals und er kann Gott nicht dienen. Wieso? Weil er dem Mammon dient. Er kann nicht beiden Herren dienen. Er liebt das Mammon, er liebt das Geld. Und er gibt sein ganzes Leben, 24 Stunden am Tag, für diesen Götzen hin. Und ich würde diese Anwendung sogar noch weiterspinnen. Diese Person kann nicht nur zwei Herren dienen, also Christus und dem Geld. Diese Person kann in der Hinsicht auch keine zwei Herren dienen, irgendwie eine Familie zu haben und Geld zu haben. Da ist nur der Mammon da. Und alles in ihm wird verzehrt von diesem Götzen. Geld, Geld, Geld. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Geld, Geld, Geld. Und obwohl er so viel arbeitet, obwohl er so viel anhäuft, lesen wir, wie Salomo weiter sagt, dennoch werden seine Augen des Reichtums nicht satt. Obwohl dieser Mensch schon so viel Geld angehäuft hat, vielleicht um nun ausgesorgt zu haben, sich eventuell sogar vielleicht zur Ruhe setzen zu können, arbeitet er weiter, weil er nicht genug haben kann von dem Geld. Vielleicht hat diese Person schon genug Geld angehäuft. Aber er kann nicht genug haben vom Geld. Solche Menschen, solche Workaholics sind verblendet. Sie sind so eingenommen von ihrer Arbeit, dass sie sich niemals die folgende Frage stellen, die Salomo dann hier stellt. Für wen mühe ich mich doch und lasse meine Seele Mangel leiden am Guten? Sehen wir, die Seele des Workaholics, sie leidet am Guten. Er arbeitet so viel, dass er nicht mal Zeit hat, das Gute zu genießen. Dass er sich nicht mal eine Auszeit gönnt, ein gutes Essen zu genießen, ein gutes Getränk zu genießen, einen guten Urlaub zu genießen. Er arbeitet so sehr und seine Seele kann all das Gute, was in dieser Welt ist, nicht genießen. Und so schließt Salomo auch diese Beobachtung mit den Worten, Eitelkeit, dass dies Eitelkeit ist und eine üble Beschäftigung. Wenn wir das Geld lieben, dann werden wir Gott und die Menschen um uns herum hassen. Wir werden alleine dastehen, wir werden einsam dastehen. Niemand wird bei uns sein. Und haben wir nicht in der Schrift so ein Beispiel? Judas Iskariot? Hat er nicht das Geld geliebt? Über ihn heißt es, dass er ein Dieb war und die Kasse hatte und trug, was eingelegt wurde. Johannes 12, Vers 6. Er war ein Dieb, er hatte die Kasse. Und wie sah das Ende von Judas aus? Er starb alleine. Er starb alleine. Hat sich selbst getötet. Das ist ein Beispiel dafür, was es heißt, Workaholic zu sein. Niemanden zu haben, ein einsamer Geizhals zu sein. Du wirst einsam und alleine sterben. Und wie viele Beispiele haben wir in der Geschichte der Menschen dafür? Dass Menschen, die alles besessen haben, einsam und alleine gestorben sind. Diesbezüglich ermahnt uns die Schrift, der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen, sodass wir kühn sagen können, der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten. Was wird mir ein Mensch tun? Hebräer 13, 5-6. Wir wollen uns mit dem genügen, was wir haben. Und Gott wird für uns sorgen. Und somit konnten wir diese drei Auswirkungen des Egoismus betrachten, indem wir diese drei Personen studiert haben. Der gewalttätige Bedränger, der neidische Arbeiter und der einsame Geizhals. Und lass mich dich fragen, abschließend, hast du dich in einer dieser drei Personen wiedergefunden? Bist du in einer Position, wo du Autorität hast und andere bedrängst, bedrückst, niedermachst? Arbeitest du vielleicht hart? Arbeitest du an Feiertagen ganz bewusst, am Wochenende ganz bewusst, machst du Überstunden ganz bewusst, nicht in erster Linie, weil du das Geld brauchst, sondern weil du mehr haben willst als die anderen? Bist du vielleicht einsam und allein in deinem Leben? Vielleicht sind Menschen um dich herum, aber du fühlst dich einsam und alleine, weil du mit niemandem teilen willst, weil du alles für dich behalten willst, weil du ein einsamer Geizhals bist. Wenn Gott dir heute aufgezeigt hat, dass du einer dieser drei Personen bist, vielleicht nicht einer dieser drei Personen, aber vielleicht zu kämpfen hast mit dem Egoismus in anderen Bereichen, dann möchte ich abschließend auf zwei Dinge eingehen, die du tun solltest. Das Erste, was wir hier tun müssen, jeder von uns, erkenne, dass du hierin gegen Gott und gegen andere Menschen sündigst. Wir müssen erkennen, wir müssen eingestehen, wir müssen bekennen, dass das eine gravierende Sünde ist, dass der Egoismus eine gravierende Sünde ist, der sich in erster Linie gegen Gott richtet und gegen unseren Mitmenschen. Dass wir unsere Beziehung zu Gott zerstören und dass wir unsere Beziehung zu den Mitmenschen zerstören. Dass der Egoismus so eine teuflische, zerfressene und todbringende Sünde in unserem Herzen ist. Wir müssen diese Sünde erkennen, wir müssen zerbrochen werden und wir müssen sie vor Gott bekennen. Denn es ist ein Götze, der Egoismus ist ein Götze, den wir anbeten und Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 2. Mose 20, 2-3. Gott verabscheut, Gott widersteht und Gott kämpft aktiv gegen diejenigen an, die andere Götter in ihrem Leben haben. Und wenn der Egoismus in unserem Leben vorherrscht, dann betreiben wir Götzendienst und das gefällt Gott nicht. Und du musst es tief in deinem Herzen erkennen. Erst wenn wir erkennen, dass all das Leid um uns herum und all die Streitigkeit in unserem Leben auf das Übel des Egoismus in unserem Herzen zurückzuführen sind und wir dies erkannt haben und zerbrochen sind vor Gott, dann können wir zu einer zweiten Sache kommen, die wir tun sollten. Suche Vergebung und Befreiung dieser Sünden in Christus. Habt ihr gehört, ich habe nicht nur gesagt, suche Vergebung, sondern suche Vergebung und Befreiung von diesen Sünden bei Christus. Hört, was Gott durch den Propheten Joel sagt. Aber auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und lässt sich des Übels gereuen. Joel 2, 12-13. Es ist zu beachten, was Joel hier sagt. Er sagt hier, kehrt zu mir um mit eurem ganzen Herzen. Also nicht oberflächlich, nicht keine Scheinumkehr, keine Scheinbekehrung, sondern seid zerbrochen in eurem Herzen. Zerreißt nicht eure Kleider als ein offensichtliches Zeichen eurer Betrübnis, sondern zerreißt eure Herzen. Seid betrübt in eurem Herzen, seid zerbrochen in eurem Herzen über diese Sünde. Und kommt zu mir, wieso? Ich bin gnädig, ich bin barmherzig, ich werde vergeben und ich werde euch waschen von euren Sünden durch das Blut meines Sohnes Jesus Christus. Und ich werde euch nicht nur waschen von euren Sünden, sondern wenn ihr mit einem zerbrochenen Herzen zu mir kommt, wenn ihr mit einem zerschlagenen Geist zu mir kommt, wenn ihr wirklich aufrichtig Buße tut, dann werde ich euch nicht nur eure Sünden vergeben, sondern ich werde euch sogar heilen und befreien von dieser Sünde. Denn die Rettung Gottes ist keine oberflächliche Rettung. Er will uns nicht nur vergeben, er will uns befreien. Er will uns in das Bild von Christus umgestalten. Und Christus hat keinen Funken von Egoismus in seinem Herzen gehabt. Er war der selbstloseste Mensch, der jemals auf diesem Erdboden gewandelt ist. Er hat alles aufgegeben und die Gestalt eines Knechtes angenommen. Er hat sein Leben gegeben für Feinde, für Sünder. Und er hat es wiedergenommen, um Sünder zu erlösen. Und wir wollen werden wie er. Nicht für uns zu leben, sondern für ihn und für unsere Mitmenschen. Für meine Frau zu leben, für meine Kinder zu leben, für meine Gemeinde zu leben, für mein Land zu leben, für meinen Gott zu leben. Ich will nicht für mich leben. Und verflucht sei jede Sünde in meinem Herzen, die mich treibt aus Egoismus. Und möge Gott sie rausreißen. Möge Gott sie entfernen, dass ich selbstlos lebe. Selbstlos für ihn und für die Menschen, dass ich mich verzehre als ein Opfer für ihn und für die Menschen. Nicht aus egoistischen Motiven, dass am Ende mein Name irgendwie groß wird. Wie George Whitefield gesagt hat, wenn ich sterbe, dann soll mein Name mit mir sterben. Sondern für Christus und für Christus allein zu leben. Dafür lohnt es sich und das ist erfüllend. Möge Gott uns Gnade geben. Amen.